Ein Predigtthema suche, schaue ich gerne in die Perikopenreihe. Das ist so eine Empfehlung aus den ganzen evangelischen Kirchen auch, was so als Thema, als Predigtthema für den laufenden Sonntag so vorgegeben ist. Es hat etwas, oder dass das Positive daran ist, man ist gezwungen, sich mit einem Text mal so ganz deutlich auseinanderzusetzen und man kann nicht immer nur sein Lieblingsthema predigen. Als ich dieses Mal hineingeschaut habe, war da eine Bibelstelle, über die haben wir das ja schon eine Predigt gehört. Und da habe ich gedacht, nee, da muss ich nicht machen. Und dann habe ich mich diesmal richtig schwer getan, ein Thema zu finden. Anja hatte, wo ist Anja? Da hinten. Hatte angefragt, ich stand diese Woche auch in der Gebetsmemo, für was kann ich denn beten? Da habe ich gesagt, Anja, bete doch, dass ich ein schönes Thema finde. Und dann habe ich auch überall mal so rumgefragt, was wäre denn ein gutes Thema? Und da hat jemand mir gesagt, ja, warum sind die Menschen so schlecht? Ja, dachte ich. Hat mich nicht losgelassen. Als ich dann wieder Anja irgendwann mal sagte, oder Karin hatte das geschrieben, ja, ich glaube über WhatsApp, ja, Papi predigt darüber, warum sind die Menschen so schlecht? Hat sie denn geantwortet, weil die Sünde in die Welt gekommen ist? Habe ich gesagt, Abend, kurze Predigt, kann mich wieder hinsetzen. Ja, aber ganz so einfach wollte ich es mir und euch nicht machen. Diese Woche oder die letzte Woche hatten wir auch Bibelforum und das habe ich auch geleitet und so bis Donnerstag oder so habe ich mich dann auch vorbereitet darauf. Oder bis Mittwoch hatte ich mich darauf vorbereitet, sodass ich erst Donnerstag dazu kam, jetzt für mich für die Predigt vorzubereiten. Und ich habe mich so gegen 15 Uhr dann hingesetzt. Warum sind die Menschen so schlecht? Und denn man hat ja heute auch das Internet. Und da dachte ich, guck's dir doch mal die Schlagzeilen von diesem Tag an. Also von so dem halben Tag, so vom Anfang, vom Beginn, so von 0 Uhr, was da so in den Nachrichten kam bis 15 Uhr. Ich möchte euch mal ein paar vorlesen, ein paar von diesen Nachrichten. Los Angeles. Rose McGowan, einer der Vorkämpferinnen der MeToo-Bewegung, zieht gegen Harvey Weinstein vor Gericht. Die US-Schauspielerin hat Klage gegen den Ex-Hollywood-Mogul eingereicht. Der frühere Studio-Boss und seine Helfer hätten einen teuflischen und illegalen Versuch unternommen, die Opfer sexueller Übergriffe zum Schweigen zu bringen, heißt es in den Gerichtsdokumenten. Nächste Meldung. New York. Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat sich im Streit mit US-Bundesstaaten um dubiose Marketingmethoden für ein opioidhaltiges Medikament auf einen Vergleich geeinigt. Der Konzern hatte im Rahmen des Kompromisses einer Zahlung von umgerechnet rund 630 Millionen Euro akzeptiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Konzern war beschuldigt worden, das Präparat Suboxone Film irreführenderweise als Mittel gegen Schmerzmittelsucht vermarktet zu haben, obwohl es sich beim Wirkstoff angeblich selbst um ein starkes und abhängig machendes Opioid handelt. London. Nach dem grausigen Fund von 39 Leichen in einem LKW-Sattelauflieger nahe London werden immer neue Details zu den Ermittlungen bekannt. Britische Medienberichten zufolge wurden inzwischen zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht, dem Herkunftsland des festgenommenen Lastkraftwagenfahrers. Von einem Zusammenhang mit dem Fall sei stark auszugehen, hieß es. Demnach könnten die Menschen im Laderaum erfroren sein, da es sich bei dem Anhänger um einen Kühlcontainer handelte. Möglicherweise sind die Opfer ins Land geschleuste Migranten, was noch nicht bestätigt ist. Nächste Nachricht. Jeder vierte Deutsche hegt laut einer neuen Studie antisemitische Gedanken. Und 41% sind sogar der Meinung, Juden würden zu viel über den Massenmord des Naziregimes an den europäischen Juden reden. Wie eine repräsentative Umfrage des jüdischen Weltkongresses zeigt, über die die Süddeutsche Zeitung berichtete, die Befragung mit 1300 Teilnehmern fand vor 2,5 Monaten statt, also vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Trier. Mit Razzien in 4 Bundesländern ist die Polizei gegen einen libanesischen Familienclan wegen Schleuserkriminalität vorgegangen. Dabei seien 2 Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Gegen Mitglieder des Familienclans und weitere Personen werde ermittelt. Die insgesamt 28 durchgesuchten Objekte befinden sich in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Berlin und im Saarland. Bonn. Das Bonner Landgericht hat einen 43 Jahre alten Lehrer wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitz von Kinderpornografie zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Und noch eine Nachricht, Rom. Italienische Ermittler sind einem groß angelegten Handel der Mafia mit pestizidverseuchten Plastikplanen aus der Landwirtschaft auf die Spur gekommen. Insgesamt 15 Verdächtige wurden auf Sizilien festgenommen und 5 Unternehmen beschlagnahmt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach gingen die Verdächtigen mit typischen Mafia-Methoden wie Erpressung, Körperverletzung, Bedrohung und Brandstiftung vor, um die Kontrolle über den offensichtlich lukrativen Recyclingmarkt zu bekommen. Nachrichten von einem halben Tag, guten halben Tag. Ich glaube, ich hätte jeden Tag nehmen können. Geht um Geld, geht um Macht, geht um Befriedigung eigener Bedürfnisse. Und nur der eigenen. Warum sind die Menschen schlecht? Manchmal ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden, wenn ein Mensch gut ist oder schlecht. Zum Beispiel ein Gangster, der seine Kumpels verrät und mit der Polizei gemeinsame Sache macht, um straffrei auszugehen. Ist der gut oder schlecht? Oder für wen ist er gut oder schlecht? Oder die nordsyrischen Kurden und die Türken um Erdogan nennen die jeweilige Gegenseite Mörder. Viele Deutsche distanzieren sich von den Fremdenhassern in AfD und Pegida. Und deren Anhänger beschimpfen dann Gutmenschen, die sich um Fremde kümmern, als Volksverräter. Wir alle kennen schlechte Menschen in unserem engeren Umfeld. Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler. Doch dies, was ich heute halte oder was ich hier mache, soll kein politisches Plädoyer sein für das Gute im Menschen und gegen das Schlechte im Menschen, sondern es ist ja eine Predigt. Und damit kommen wir zu 3 wichtigen Fragen. Erstens. Wie konnte ein lebendiger, allmächtiger und allwissender Schöpfergott zulassen, dass sich in seiner Schöpfung so viel Schlechtigkeit entwickelt hat? Zweitens, warum greift er heute nicht ein und beendet die Schlechtigkeit in der Welt? Und drittens, was bedeutet das für uns? Kommen wir zur ersten Frage. Wie konnte ein liebender, allmächtiger und allwissender Schöpfer Gott zulassen, dass sich in seiner Schöpfung so viel Schlechtigkeit entwickelt hat? Wir müssen dabei bedenken, es geht hier um eine Frage über die Gedanken und Beweggründe des Schöpfers des Universums. Der erste Vers in der Bibel lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das bedeutet, alles, das, was wir um uns herum wahrnehmen und das, was wir erkennen können, hat Gott geschaffen. Diese Kanzel hier, der Stuhl, auf dem ihr sitzt, ihr selbst. Ja, Raum und Zeit, in der wir leben. Das ganze Universum, was so riesig groß ist und über das, was wir nur staunen können, wenn wir nachts an einen sternklaren Himmel schauen. Das Licht dieser Sterne, die wir da sehen, und das Licht ist das Schnellste, was sich überhaupt fortbewegen kann. Albert Einstein hat das nachgewiesen in der speziellen oder in der allgemeinen Relativitätstheorie. Jedenfalls ist er dafür, glaube ich, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Das Licht ist, Wahnsinn, 300.000 Kilometer in der Sekunde. glaube, einmal um die Erde am Äquator, was die größte Stelle sind, 40.000 Kilometer und 300.000 Kilometer in einer Sekunde bewegt sich das Licht. Und dann, um die Welt ein Stückchen zu erklären, das ist ja so eine Sache, zu erklären, was die Welt ausmacht oder so, haben die Wissenschaftler entdeckt, es lässt sich nicht erklären ohne schwarze Löcher da oben. Ich weiß nicht, ob ihr das bedeutet, mit riesiger Anziehungskraft, Gravitation, Anziehungskraft, die ist so groß, müsst ihr euch vorstellen, dass dieses Licht, was das schnellste ist, was es in diesem Universum gibt, dieser Gravitation, dieser Anziehungskraft nicht entfliehen kann. Es wird eingesaugt in diese Löcher hinein auch. Alles, was es gibt. Ein Großteil dieses Universums, was es gibt, besteht nicht aus der für uns erkennbaren, sichtbaren Materie, sondern die Wissenschaftler sagen, da muss es eine schwarze Materie geben. Ohne die funktioniert das alles nicht. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Wisst ihr, das, was Wissenschaftler finden, und das geht ja, gibt ja so viele, ja, so man schaut immer tiefer rein mit größeren Teleskopen und immer weiter. Und je weiter man schauen kann, umso mehr schaut man eigentlich in die Vergangenheit, in den Anfang. Und man kommt irgendwo in Richtung, sie nennen es Urknall, ja, irgendwo beginnen und sagen, das, was da eigentlich war, auf einmal war alles da und das muss im Bruchteil einer Sekunde gewesen sein irgendwie oder es ist nicht vorstellbar. Dann erfinden sie Sachen mit Paralleluniversen. Es gibt ganz neue Vorstellungen, Hypothesen, Theorien, um sich irgendetwas zu vorstellen und manche Sachen verstehen bloß noch ein paar Wissenschaftler, die sich unterhalten. Es ist also, was ich damit sagen will, wenn wir dahin schauen, wenn wir das Ganze schauen, dann können wir eigentlich nur sagen, wenn es einen Schöpfer gibt, der das alles geschaffen hat, dann kann ein Bestandteil dieser Schöpfung nur das verstehen, was Bestandteil dieser Schöpfung ist. Sie kann am Ende nicht darüber hinaussehen. Unser menschliches Erkennen bleibt da ein Stück Stückwerk. Und was der Schöpfer sich dachte, als er dieses Universum erschaffen hat, was er davor hatte, das ist durch Wissenschaft, durch jegliche Wissenschaft nicht zu erkennen. Und das wird uns eigentlich ein Stück entstauen. Wenn wir wirklich diesen Blick für das Unendliche, für das, was wir wirklich sehen können in dieser Schöpfung, wenn wir uns den nicht selbst verbaut haben, dann könnten wir eigentlich nur staunen und Ehrfurcht haben vor der Größe dieses Meisters. Wir bleiben noch im ersten Kapitel da des Buches Mose, erste Buch Mose, Kapitel 1, also am Anfang der Bibel. Da steht im Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und dann im Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wir denken wieder an unser Thema, ja? Warum ist der Mensch so schlecht? Oder wie konnte ein liebender, allmächtiger, allwissender Schöpfer Gott zulassen, dass sich in seiner Schöpfung so viel Schlechtigkeit entwickelt hat? Warum hat also Gott den Menschen so geschaffen? Auf das Warum können wir keine Antwort geben. Wir können das nicht wissen. Warum hat er überhaupt das Universum geschaffen? Auch darüber gibt keine Wissenschaft, keine menschliche Erkenntnis eine Antwort. Wir können es gar nicht wissen. Wir sind Bestandteil dieser Schöpfung. Warum hat er das Universum so geschaffen, wie er es geschaffen hat? Wir können es nicht wissen. Was wir sehen, sind die Ergebnisse. Wir können erkennen, so ein Stück erkennen, wie alles funktioniert. Jedenfalls so nach und nach und manches auch nur stückweise. Was wir haben, sind Hinweise in der Bibel, wo Gott sich dem Menschen, also am Ende auch uns, offenbart und wo wir ein kleines Stück seines Wesens erkennen können. Hier bei der Beschreibung der Erschaffung des Menschen, da steht, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. Das meint sicherlich nicht, dass wenn ich in mein Spiegelbild gucke, dass ich da unbedingt Gott sehe. Nein, da sehe ich zu viele, doch auch zu viele Fehler. Aber bestimmte Fähigkeiten des Menschen, die erkennt man. Zum Beispiel, dass der Mensch etwas Neues schaffen kann. Also dieses Schöpfertum, was so die besondere Merkmal unseres Gottes, des Schöpfers ist. Dass der Mensch planen kann, in die Zukunft hinein sich etwas ausdenken kann, ein Haus bauen kann und da vorher einen Plan macht. Nicht einfach bloß in den Tag hinein lebt und Essen trinkt, für seine Fortpflanzung sorgt und dafür, dass er abends, was weiß ich, schlafen kann oder so, sondern dass er etwas wirklich Neues schaffen kann und das auch planmäßig. Dass ein Mensch Sachen auf den Grund gehen kann, also erkennen kann. Die Erkenntnis ist ein Stück, was einem Menschen von Gott gegeben ist und was so ein Stück des Göttliches ist, was er uns eingegeben hat. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, was er uns gegeben hat, ist die Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit schließt ein, die Entscheidung, ob ich ein Leben mit Gott führen oder ohne Gott führen will. Die Entscheidung, ob ich nach Gottes Regeln leben will oder ohne sie. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17, da steht, da lässt Gott den Menschen gar nicht im Unklaren darüber, dass das eine Entscheidung für das Leben ist und das andere eine Entscheidung für den Tod. Gott hat den Menschen mit göttlichen Fähigkeiten geschaffen. Warum? Er wollte es so. Die Konsequenz, der Mensch als souveränes Wesen entscheidet selbst, ob er Gutes oder Schlechtes tun will. Und darum, genau darum trägt der Mensch die volle Verantwortung für sein Handeln. Ich komme zu Punkt 2. Wenn das schon so ist, warum greift er heute nicht ein und beendet die Schlechtigkeit der Welt? Nun zeigt unsere Wirklichkeit, dass die Menschen sich immer wieder für ein Leben ohne Gottes Regeln entschieden haben und dass das immer wieder Schlechtes hervorbrachte. In der Bibel lesen wir von einer Sintflut, wo Gott eingriff, weil das Böse Überhand genommen hatte. Er vernichtete die ganze Menschheit, nur mit Noah und seiner Familie begann er eine neue Menschheitsgeschichte. Oder denken wir an Sodom und Gomorra oder an den Bann, den Gott über ganze Völker legte. Oder wo sich Israel gegen Gott entschied und in ihr Unglück lief. Die Bibel berichtet uns vom Eingreifen Gottes. Aber sie berichtet uns auch von Zeiten, in denen er zusah und geschehen ließ. Und von Zeiten, in denen die Schlechtigkeit triumphierte. Und das ist genau das, was wir auch heute erleben. Ab und an greift Gott ein. Wir erleben das Wunder, dass er dem Schlechten ein Ende bereitet und uns davon befreit. Aber öfter, und wir empfinden es als zu oft, sieht er zu und lässt es geschehen, dass wir unter schlechten Menschen leiden. Es wäre doch so schön, wenn es keine schlechten Menschen mehr gäbe. Es wäre doch so schön, wenn alle Menschen im Frieden miteinander leben würden. Es wäre doch so schön, wenn keiner den anderen mehr unterdrücken würde. wenn es keinen Neid mehr gäbe, weil sich alle alles leisten könnten. Wenn ich auch so ein schönes Haus hätte wie mein Nachbar oder so ein Auto oder so mir so eine Reise leisten könnte oder mich so kleiden könnte. Wäre es nicht schön, wenn alle Politiker meine Meinung vertreten würden und sich dafür einsetzen würden, dass es mir gut geht? Und ich versuche mich in eine junge Afrikanerin hineinzuversetzen, vielleicht eine Christin. Es wäre doch schön gewesen, wenn sich unsere korrupte Regierung um uns gekümmert hätte, damit wir sauberes Wasser hätten und ich nicht verhungern müsste. Ich würde mir wünschen, dass ich im Flüchtlingslager am Mittelmeer in Sicherheit gewesen wäre und dass mich keiner vergewaltigt hätte. Wie schön wäre es, wenn die Menschen in Europa es nicht so egal wäre, wenn ich auf meiner Flucht von der Schlechtigkeit der Menschen, vor der Schlechtigkeit der Menschen untergehe und ertrinke. Es ist doch mein Traum, in einer neuen Heimat ohne Angst, ohne Hunger, ohne Hass zu leben und dass ich Menschen kennenlernen könnte, die nicht schlecht sind. Warum greift Gott nicht heute ein und beendet die Schlechtigkeit? Warum greift Gott nicht heute hier in Halberstadt ein und beendet alle Schlechtigkeiten? Warum greift Gott nicht heute hier in der Isobaptistenkirche Halberstadt ein und beendet alle Schlechtigkeiten? Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir dazu bereit? Bist du heute, hier, jetzt bereit, deinem Gott gegenüberzutreten? Was meinst du, würde er Schlechtigkeit in dir finden? In der Offenbarung, also am Ende der Bibel, wird vorhergesagt, dass Gott eingreifen wird. Das Schlechte wird dann endgültig besiegt werden und wir werden Bürger einer neuen Schöpfung sein. Auf das Wann und das Wie gibt die Bibel Hinweise, sogenannte Zeichen der Zeit, auf die wir achten können. Doch alles Konkrete entzieht sich hier unserer Vorstellungskraft. Es ist Handeln Gottes, der von außerhalb der geschaffenen Welt in unsere Welt hineingreift. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ich komme zu drittens. Was bedeutet das für uns? Und da unterscheide ich zwei Punkte. Einmal die Schlechtigkeit der anderen und einmal unsere Schlechtigkeit. Fangen wir mit der Schlechtigkeit der anderen an. Die Bibel hat da kein einheitliches Bild. Da gibt es Beispiele, in denen Könige, ja ein ganzes Volk, Gott um Hilfe gebeten haben und Gott mit ganz, ganz starker Hand eingegriffen hat und sich als Retter gezeigt hat. Können wir nachlesen in der Bibel. Und da gibt es Beispiele, und auch das sind nicht nur wenige, in denen Menschen die Schlechtigkeit der anderen aushalten mussten oder sogar getötet wurden. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 12 wird Petrus aus dem Gefängnis auf ganz wundersame Weise befreit und entkommt denen, die ihn töten wollten. Halleluja, haben die damals in der Gemeinde gesungen und sich gefreut. Es waren die, die gebetet haben, da, wo er dann dazu kam. In Kapitel 16 der Apostelgeschichte, also kurz dahinter, sind Paulus und Silas im Gefängnis. Auch sie werden durch Gottes Eingreifen befreit. Aber was passiert da? Sie bleiben im Gefängnis mit dem Ergebnis, dass der Gefängniswärter und seine ganze Familie Christen werden. Und im Kapitel 21 oder ab Kapitel 21, da wird Paulus dann wieder verhaftet, muss mehrere Jahre im Haft bleiben. Er wird nach Rom, dem damaligen Zentrum der zivilisierten Welt, gebracht. Mehrere Jahre Gefangenschaft. Und auch der Transporter war so, dass er da in Lebensgefahr war. Und am Ende verkündet er dort die frohe Botschaft, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist, um alle, die an ihn glauben, zu retten. Und denkt an Jesus selbst, ja. Er musste auf seinen Weg, der uns die Rettung brachte, viel Leid erfahren und die Schlechtigkeit der Menschen aushalten. Wir sollten bedenken, wir sind nicht größer als Jesus und auch nicht größer als Paulus. Es ist eine reine Gnade, oder es ist reine Gnade, wenn Gott eingreift. Und er hat immer einen Plan mit dir und mit den anderen. Gott wird euch nicht aus jeder Not erretten. Manche Schwierigkeiten werdet ihr einfach ertragen müssen. Aber er verspricht, wenn ihr euch an ihn wendet, seid ihr nicht allein. Er wird euch Kraft geben, dass ihr es ertragen könnt. Nachzulesen im 1. Korinther 10, Vers 13. Und in Offenbarung 21, 4 steht, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ich komme jetzt zum letzten Unterpunkt. Zu unserer Schlechtigkeit. Habt ihr diese eure eigene Schlechtigkeit schon an euch entdeckt?
Ja.
Als Leute eine Ehebrecherin steinigen wollten, sagte Jesus zu ihnen, der von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und da hatten sie plötzlich ihre eigene Schlechtigkeit vor Augen und sie gingen alle still und leise weg. Müssen andere Menschen unter eurer Schlechtigkeit leiden? Vielleicht sogar in der Gemeinde? Paulus führt im Römerbrief gleich im ersten Kapitel aus, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist und dass er darum vor dem Gericht Gottes erscheinen muss und sein heiliger Zorn ihn treffen wird. Er schreibt dort auch, die gute Nachricht von Christus ist die Kraft Gottes am Werk. Sie rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchen Glauben aufgerufen. Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Wisst ihr, was das bedeutet? Keiner von uns muss schlecht sein. Wir, die wir von Natur aus durch Vererbung, Erziehung und Umwelt so viele schlechte Neigungen in uns haben, müssen diese nicht ausleben. Wir können uns mit der Kraft Gottes dagegen wehren. Ich möchte meine Predigt mit einem Satz aus einem bekannten Film beenden, der jetzt zu Weihnachten sicherlich wieder über unsere Bildschirme läuft, den die meisten von uns kennen. Ich weiß nicht, ob im Iran auch, aber die Deutschen auf jeden Fall. Da sagte die Mutter des kleinen Lord zu ihrem Schwiegervater, jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein klein wenig besser machen. Amen.
Im Gebet Antwort zu geben.